Ich möchte euch alle begrüßen, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Danke für die Heimatluft, die wir atmen haben dürfen wieder. Das ist für mich immer ein besonderes Ereignis nach Saalfelden zu kommen. Ich komme in letzter Zeit recht viel herum in der Welt, das heißt in der europäischen Welt. Ja, manchmal sogar bis nach Kasachstan. Das gehört nicht mehr zu Europa, habe ich gehört. Wir haben uns sehr gefreut, die Marlies und ich. Unsere Kinder sind in der Schweiz geblieben. Der Jüngste ist jetzt 14, der Luca, die Alina ist 21, die Rahel ist jetzt 24, die Christina ist 25, die Christina ist schon verheiratet seit 1,5 Jahren. Oma und Opa sind wir noch nicht. Ja. Danke für alle Gebete, für diese Tage. Ich glaube, der Herr hat uns geholfen, wunderbar geholfen. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir fahren jetzt am Nachmittag in die Schweiz und am Freitag fahren wir nach Rosenheim. Am Samstag fahren wir nach Rosenheim zu einer Hochzeit. Nächsten Sonntag hat meine Mutter Geburtstag, 89. und wir feiern wir am Ritzensee. Von daher werden wir uns wahrscheinlich wieder sehen. Ja, danke für die Zeit hier. Wir möchten heute gemeinsam Thema Anbetung uns anschauen. Johannes 4, Vers 23 möchte beginnen. Ich habe da eine ganze Reihe von Bibelstellen, muss man nicht alle mit aufschlagen, aber ich möchte es gerne von der Bibel her, dieses Thema aufrollen. Einige den Begriff Anbetung uns genauer anschauen. Aber zuerst der Vers, Johannes 4, Vers 23, 24 als Einleitung. Der Herr hat gesagt, es kommt eine Stunde und sie ist nun da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch sucht der Vater solche, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist also das sehr wichtig, die Anbetung. Und wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem zu reisen, um Gott anzubeten. Wir brauchen nicht in die Kirche zu gehen, um Gott anzubeten. Diese Zeit des Neuen Testamentes ist die Zeit, wo wir Gott, den Vater, in Geist und Wahrheit anbeten. Was heißt anbeten? Einige Bibelstellen zu dem Wortbegriff aus dem Alten Testament. Das erste Mal kommt das Wort vor bei dem Besuch, den Abraham bekommen hat von drei himmlischen Gestalten in 1. Mose 18. Da steht in Vers 2, er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Vers 2, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Und da steht das Wort anbeten. Und er betete an zur Erde. Oder man könnte eigentlich vielleicht besser übersetzen, und er huldigte mit dem Gesicht zur Erde. Huldigen, gestern haben wir die Male gesagt, das verstehen die Leute nicht, das Wort huldigen, das ist ein altes Wort, aber ich denke, die Saalfeldner, die verstehen das schon noch. Wir haben zwar eine Inflation der Sprache, aber es ist gut, wenn wir sie wieder aufwerten. Huldigen ist ein altes Wort, aber ein sehr, sehr wichtiges Wort, das hat man verwendet, um Königen eine entsprechende Verehrung zu erteilen oder Göttern in dem Götzendienst. Man hat den Göttern gehuldigt. Und es wird verwendet für den lebendigen Gott. Und es wird hier verwendet, da werden Gäste, kommen Gäste, aber das sind besondere Gäste, und er hat sich niedergeworfen zur Erde. In Kapitel 19, Vers 1 dasselbe, da kommen zwei Engel zu Lot. Und das Lot ist das Gleiche, lesen wir dort. Dort heißt es, als Lot sie sah, Vers 1 in der Mitte, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und da steht das gleiche Wort, anbeten, also er huldigte mit dem Gesicht zur Erde. Das dritte Mal kommt es vor in Kapitel 22, Vers 5 in 1. Mose. Dort ist die Rede von der Opferung des Sohnes, des Abraham. Vers 5, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Genau das gleiche Wort. Wir wollen hingehen und uns niederbeugen, uns huldigen. Ja, wir gehen jetzt auf den Berg und huldigen dort. Gott nämlich wird gehuldigt. Also sich Gott unterwerfen, sich niederwerfen vor Gott. Man neigt sich vor einem Größeren, man anerkennt seine Hoheit, man unterwirft sich ihm, bringt alles, zeigt ihm, dass man nichts ist vor ihm. In Hiob Kapitel 1, bekannter Vers, Hiob Kapitel 1, Vers 20, haben wir das gleiche Wort. Dort heißt es, da stand Hiob auf, nachdem er diese Hiobsbotschaften bekommen hat, nach der Reihe, stand Hiob auf und er zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und huldigte, betete an. Fiel nieder auf die Erde und betete an. Das heißt huldigen, er huldigte, der hat nichts gesprochen, das war eine Haltung. Kein Wort ist gefallen. Er betete an, er hat sich vor Gott tief, tief gedemütigt, hat sich unterworfen und ihm alle Ehre zukommen lassen in seiner Haltung. Erst dann hat er angefangen zu beten. Nachdem er gehuldigt hat, sagte er, nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 31, ebenfalls, wir haben da viele Stellen, aber ich nehme jetzt einige wichtige heraus. 2. Mose, Kapitel 4, Kapitel 4, 2. Mose 4, Vers 31, als Mose zu den Israeliten kam und ihnen die Botschaft gebracht hat, dass Gott das Volk besucht hat und dass Gott ihn geschickt hat, um Israel herauszuführen, da hat er dann einige Zeichen vor den Augen des Volkes gemacht und Vers 31 heißt, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israels heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an und huldigten. Und ebenfalls in Kapitel 34, Vers 14, 2. Mose, 34, Vers 14, sagt Mose dann vor dem Herrn, oder ist Mose vor dem Herrn, lesen wir weiter oben. Vers 11, beobachte genau, was ich dir heute gebiete. Sehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Jehebiter und Jebusiter vertreiben. Hüte dich und so weiter. Vers 13, also er soll sich hüten vor den Götzen dieser Völker. Du sollst ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Aschrim ausrotten, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Das ist das Wort huldigen. Du darfst vor keinem anderen Gott huldigen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist oder eifernd ist, ist ein eifernder Gott. Eine weitere Stelle, Kapitel 34, Vers 8, gleich ein bisschen weiter oben. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und huldigte. Er warf sich nieder und betete an, steht in der Elberfelder. Das Wort heißt einfach, und er huldigte. Genau das ist dieses Wort kommt immer und immer wieder vor, in diesem Zusammenhang. Da geht es eigentlich nicht um den Anbeter, da geht es nicht um die Stimmung und den Zustand und die Gefühle des Anbeters, sondern es geht nur um Gott, nur um Gott. Er steht im Zentrum. Ihm wird alles hingelegt, er wird groß, er steht groß vor Augen und wir sind die Kleinen. Er ist immer würdig, gehuldigt zu werden, dass man sich vor ihm niederwirft, egal wie man sich fühlt oder was man erlebt, was uns geschieht. Gott ist immer würdig, dass sich alle vor ihm beugen. Die Engel huldigen ihm. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, Hebräer 1, Vers 6, werden ihn alle Engel huldigen. Anbeten steht dort, Hebräer 1, Vers 6. Im Alten Testament habe ich noch ein paar Verse in den Psalmen, vielleicht noch drei Verse aus den Psalmen. Psalm 29, Vers 2. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Huldigt ihm in heiliger Pracht. Hier hat man sich in besonderer Weise gekleidet, vor dem Herrn zu erscheinen, in heiliger Pracht, hier in Prachtgewändern, in Festgewändern, um dem Herrn sich gemeinsam vor dem Herrn niederzuwerfen, ihm zu huldigen in heiliger Pracht. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Das heißt, bringt ihm das, was ihm gebührt. Sein Name ist sein Wesen und sein Wesen ist herrlich. Er glänzt, er strahlt über alles. Herrlichkeit heißt Glanz. Gebt dem Herrn diesen Glanz zurück, sozusagen wie ein Spiegel. Gebt ihm das zurück. Drückt es aus durch eure Haltung ihm gegenüber. Huldigt ihm in heiliger Pracht. Man steht in der Gegenwart Gottes. Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns huldigen und uns niederbeugen. Lasst uns niederknien vor Yahweh, der uns machte. Hier ist das gleiche Wort wieder huldigen oder anbeten, wird es oft übersetzt. Ich sage bewusst huldigen, weil huldigen trifft das Wort viel besser als anbeten. Anbeten hat schon einen Anstrich, der von einer Wortveränderung drinnen. Ich erkläre es später, warum. Kommt, lasst uns huldigen und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor Yahweh, der uns machte. Man spürt, das ist was Besonderes. Man befindet sich in Gottes Gegenwart. Das ist nicht einfach irgendeine Versammlung. Nein, das ist die Versammlung des Herrn. Kommt, wir gehen da jetzt hin. Dann Psalm 99, Vers 5. Psalm 99, Vers 5. Erhebt den Herrn, erhebt Jahwe unseren Gott und fallet nieder vor dem Schemel seiner Füße. Oder huldiget vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Sie wird hier betont. Also kommt, erhebt, wir wollen den Herrn erheben, unseren Gott, und wir selber machen uns ganz klein. Er ist groß und wir machen uns ganz klein. Wir fallen nieder vor dem Fußschemel, vor seinem Fußschemel. Heilig ist er. Denn jetzt wird also begründet, warum wir niederfallen. Weil er heilig ist. Und heilig heißt abgesondert von jeglichem Sündigen, abgesondert von jeglichem Weltlichen, abgesondert von der Profanität. Er hat einen einzigartigen Platz, heißt es. Vers 9 noch einmal. Erhebt den Herrn, unseren Gott, fallt nieder zum Berg seiner Heiligkeit hin. Also huldigt in Richtung Berge seiner Heiligkeit. Der Berg seiner Heiligkeit war im Alten Testament der Berg Zion, der Zionsberg, wo der Tempel stand und wo das Königshaus war und so weiter. Fallt nieder zum Berg seiner Heiligkeit. In diese Richtung hat man sich niedergeworfen, denn heilig ist er. Heilig ist der Herr, unser Gott. Wird also begründet, die Anbetung wird begründet mit der Heiligkeit Jahwes. Es gibt viele solche Verse im Alten Testament über Anbetung. Das ist Anbetung. Im Neuen Testament, einige Verse aus dem Neuen Testament, da heißt das Wort, also im Hebräischen heißt es Hishtachaveh, wenn das interessiert. Hishtachaveh. Im Griechischen heißt das Proskyneo, Proskynese kommt davon. Proskyneo heißt huldigen, anbeten. Einige Verse. Matthäus 4, 10, Vers 33 zum Beispiel, Matthäus 14, der Herr Jesus, als er dort mit den Jüngern im Schiff war und den Wind gestillt, den Sturm gestillt hatte, da kamen dann die Jünger, die im Schiff waren, heißt es hier, aber die im Schiff waren, kamen und huldigten ihm. Dort im Schiff gab es eine Anbetungsstunde und die war ohne Worte. Die haben sich niedergeworfen vor ihm, dort im Schiff. Sie huldigten ihm. Heißt das bei euch in der Elberfelder auch, sie beteten ihn an? Ja, so wahrscheinlich. Ja. Sie beteten an, sie huldigten ihm. Und das war die Anbetung. Nachher kam ein Wort dazu, eine Aussage. Und sie sagten, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Zuerst die Anbetung, dann das Gebet. Wahrlich, du bist Gottes Sohn. Oder Matthäus 18, Vers 26 wird es auch weltlich verwendet von einem Herrn, Matthäus 18, Vers 26, ein Chef, ein Herr, ein sehr hoher Mann, der hat Sklaven. Und die Sklaven, die haben ihren Herrn auch gehuldigt. Da ist einer, der hat viele Schulden gehabt bei seinem Herrn und dem hat der Herr dann gesagt, er muss jetzt seine Schulden bezahlen. Vers 26, darauf fiel der Sklave nieder und huldigte ihm und sagte, Herr, erweise mir Geduld, ich werde dir alles bezahlen. Also, da ist es einfach wieder der Ausdruck der körperlichen Haltung. Er warf sich vor ihm nieder, er betete an vor dem irdischen Herrn. Natürlich gebührt das, wenn jetzt Gott dabei gewesen wäre, hätte Gott gesagt, es gehört sich nicht. Denn die Anbetung gehört nur dem lebendigen Gott. Aber in der damaligen Zeit hat man auch Menschen gehuldigt, auch Könige gehuldigt. Im Neuen Testament erfahren wir, dass wir, der Herr Jesus hat und die Apostel haben dann gelehrt, und dass wir nur Gott huldigen. Wir werfen uns nicht mehr nieder vor Menschen, wir werfen uns nur vor Gott nieder. Lukas 24, Vers 52, was war die letzte Haltung der Jünger, nachdem der Herr sie verlassen hatte? Lukas 24, Vers 52. Da steht der Herr dort auf dem Weg Richtung Bethanien, dort am Ölberg, wo sich der Weg teilt in die eine Richtung, die andere Richtung, eine Richtung nach Jerusalem, andere Richtung nach Bethanien, wahrscheinlich bei einer Weggabelung. Er erhob seine Hände und segnete sie, Vers 51, es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgetragen, Vers 52, und sie huldigten ihm. Als der Herr in den Himmel aufgefahren ist, das ist die letzte Handlung der Jünger vor dem Herrn, war, sie huldigten ihm. Das war eine Haltung. Sie beteten ihn an in diesem Sinne. Sie kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Dann weiter, in Apostelgeschichte kommt es noch ein paar Mal vor, dieser Begriff. Apostelgeschichte 10, Vers 25 bei Cornelius. Der Cornelius, da kam der Petrus auf Besuch, nachdem der Engel ihm gesagt hat, er soll, oder ausgerichtet hat lassen, er soll kommen. Kam Petrus zu Cornelius und in Vers 25 lesen wir, Cornelius hatte seine Verwandten zusammen und als Petrus dabei war, hereinzukommen, begegnete ihm Cornelius, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Cornelius, der römische Hauptmann, über 100 Soldaten, dieser Mann hat Petrus gehuldigt, angebetet. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin selbst auch ein Mensch. Das heißt, das gebührt eigentlich nur Gott, was du tust hier. Diese Haltung gebührt nur einem Gott, dem einzig wahren Gott. Dann kommt es noch vor in 1. Korinther, in den Briefen von den Aposteln, kommt das Wort dreimal vor. Einmal in 1. Korintherbrief und zweimal im Hebräerbrief. 1. Korinther 14, Vers 25. 1. Korinther 14, Vers 25. Das heißt es, da ist ein Mensch, da geht es um eine Versammlung von Gläubigen und da kommt ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein und dann heißt es, so, wenn der jetzt von allen gestraft wird und aufgedeckt wird, weil hier das Wort Gottes verkündigt wird, Vers 25, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott huldigen. Anbeten, huldigen und kundtun und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch sei. Er würde sich vor Gott demütigen, hinwerfen und Gott anerkennen als den Höchsten. Und das ist wieder ein äußerlicher Ausdruck, Huldigung. Ein äußerlicher Ausdruck, der sich in einem Körper, in einer körperlichen Bewegung ausdrückt, fällt auf sein Angesicht nieder und ein innerer Ausdruck, der sich in einer Haltung, in einer inneren Haltung auch, also etwas, was sich auch in einer inneren Haltung ausdrückt. Dann ebenso noch in Hebräer 1, Vers 6 habe ich schon erwähnt, Hebräer 1, Vers 6 kommt es noch vor, dort, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden ihn alle Engel Gottes ihm huldigen. Hebräer 1, Vers 6, wenn er wieder den Erstgeborenen in das Weltreich einführt, dann heißt es, es sollen ihm huldigen alle Engel Gottes. Und Hebräer 11, die Rede von Jakob, Hebräer 11, Vers 21, Jakob, als er starb, beim Tod des Jakobs, da heißt es, im Glauben segnete Jakob jeden der Söhne Josefs und er beugte sich und huldigte über der Spitze seines Stabes. Er hat sich niedergebeugt über seinen Stab. Das sind die Vorkommen von dem Wort huldigen oder anbeten im Neuen Testament mit Ausnahme der Offenbarung. Und dann im Buch der Offenbarung, da kommt es 15 Mal vor in Bezug auf Gott und 7 Mal vor in Bezug auf ein Tier, das dort angebetet wird. Ein Tier, eine Bestie. Zuerst 15, also vielleicht einige Stellen, ich werde nicht alle lesen. Offenbarung 4, Vers 8. Bis 11, oder vielleicht nur Vers 10, Offenbarung 4, Vers 10, dort kommt das Wort vor. Offenbarung 4, Vers 10. Die 24 Ältesten fielen nieder, werden niederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzt und huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge geschaffen hast und wegen deines Willens sind sie da und wurden sie geschaffen. Diese 24 Ältesten huldigen dem Ewigen. Sie huldigen Gott und sie fallen nieder vor dem Thron. Ebenso in Kapitel 5, Vers 9. Sie singen ein neues Lied und dann heißt es, Vers 14, und die 24 Ältesten fielen nieder und huldigten. Fielen nieder und huldigten dem, der in alle Ewigkeit lebt. Das kommt noch einige Male vor, das lese ich jetzt nicht. Von dem Tier kommt es auch noch vor in Kapitel 15, Vers 14. Oder Kapitel 13, Vers 4 zum Beispiel, da ist ein Tier und dieses Tier, das heißt, sie huldigten dem Drachen und dem Tier, nicht nur dem Tier, Entschuldigung, dem Drachen und dem Tier. Sie huldigten dem Drachen, der dem Tier die Vollmacht gab und sie huldigten dem Tier. Und sie sagten, wer ist dem Tiere gleich? Wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Da sieht man, dass es gibt also auch hier eine Anbetung, eine Huldigung, aber vor dem Falschen. Ja. Da wirft man sich nieder vor und gibt dem alle Ehre, dem Falschen. Das war jetzt ein bisschen ein Wortstudium. Ich hoffe, ich war es nicht langweilig. Geht das? Wir sind schon fertig. Also das war der Schlussstrich unter diesem Wortstudium. Anbeten, was ist das? Anbeten ist fußfällig verehren, sich niederwerfen, huldigen. Das ist ein Ausdruck der Bereitschaft, sich dem Willen Gottes zu beugen. Dieses Wort übrigens, kommt zweimal in der einmal im Johannesevangelium, in der Apostelgeschichte zweimal vor für den jüdischen Gottesdienst. Da heißt es, dass die Juden, der ist unterwegs nach Jerusalem, um dort anzubeten. Zum Beispiel in Johannes 12, Vers 20 geht es um das Anbeten in Jerusalem beim Fest. Da kommen die Leute zum Fest, um dort anzubeten. Oder auch in Apostelgeschichte 24, Vers 11, der Paulus kommt nach Jerusalem, um dort auf dem Fest anzubeten. Das heißt, er wollte ein Opfer bringen dort. Das ist gemeint. Es wird also auch ganz allgemein für den jüdischen Gottesdienst verwendet, dieses Wort. Weil das kommt deshalb, weil im Alten Testament das genau der Ausdruck war, dass man Gott sich vor Gott niederbeugt, dass man Gott alle Ehre zukommen lässt. Und man kommt auf dem Weg zu Gott, auf dem Gott es vorgeschrieben hat. Und der Herr Jesus hat gesagt, jetzt brauchst du aber nicht mehr nach Jerusalem zu kommen, jetzt kannst du Gott an jedem Ort anbeten. Also anbeten ist huldigen, niederfallen, eine äußere und innere Haltung, ein äußerliches Niederfallen und ein inneres Niederfallen vor Gott. Und man bekennt Gott Lob, das heißt, man bringt Gott Lob, man spricht zu Gott, aber das ist dann die Folge der Anbetung. Wenn man Gott wirklich huldigt, dann wird man auch dann was sprechen. Die eigentliche Huldigung ist die Haltung, die Herzenshaltung. Die Folge davon ist, Gott ein Lob zu bringen oder einen Dank zu bringen oder sonst etwas ihm Ehre zu geben. Das habe ich jetzt, warum weiß ich das? Ich habe das herausgezogen aus Offenbarung 4, Vers 8 bis 11. Und das möchte ich mit euch jetzt noch einmal lesen. Offenbarung 4, Vers 8 bis 11. Dort ist die Rede von diesem lebenden Wesen vor dem Thron, die Tag und Nacht sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Vers 9. Und wenn die lebenden Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der in alle Ewigkeit lebt, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und ihm huldigen. Da ist in Verbindung mit der Huldigung geschieht ein Lob. Da wird was gesprochen. Die einen, die geben, diese Wesen da, diese Engelwesen, was das auch ist, diese geben dem Herrn Herrlichkeit, Ehre und Dank. Und wie geben sie das ihm? Indem sie es ihm mit dem Mund bekennen. Was heißt denn bekennen? Bekennen heißt das Gleiche sagen. Also im Griechischen heißt das Wort homologein. Und wer vielleicht Griechisch kann, homo heißt gleich und logein heißt sagen. Homologein heißt das Gleiche sagen. Wenn wir die Sünde bekennen, dann sagen wir das Gleiche in Bezug auf Sünde. Gott sagt, das ist Sünde und ich sage, Herr, das ist Sünde, was ich jetzt getan habe. Das heißt Sünde bekennen. Wenn ich jetzt aber Lob bekenne, dann sage ich das Gleiche, was Gott hat, was Gott ist. Gott selber ist stark und mächtig und groß und so weiter. Und ich sage, Herr, du bist stark und mächtig und groß. Ich sage das Gleiche, was er ist. Ja? Ich bekenne ihm das Lob, ich sage das gleiche Lob, das er sowieso hat, in sich, in seinem Wesen, in seiner Person, das sage ich ihm jetzt. Lob bekennen. Dieses Wort wird verwendet öfters in der Bibel, auch in den Psalmen kommt das sehr oft vor. Lob bekennen. Meistens wird das in unseren Bibeln übersetzt mit Lobpreisen oder so. Oder rühmen oder so ähnliche Wörter werden da verwendet. Man gibt Gott Ehre, Dank und Lob. Dank gehört auch dazu übrigens. Dank, das steht hier in Vers 9. Die lebenden Wesen geben Herrlichkeit und Ehre und Dank dem, der auf dem Thron sitzt. Der Unterschied zwischen Dank und Lob ist gar nicht groß, Geschwister. Gar nicht groß. Darf ich es beweisen? 1. Korinther 14, Vers 16. 1. Korinther 14, Vers 16. Da habe ich einen Beweis, dass Danken und Loben sehr, sehr beieinander liegt, eng beieinander liegt. Dort sagt nämlich der Apostel Paulus, Vers 16, wie sonst soll, wenn du mit dem Geist lobst, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen auf dein Danken. Habt ihr verstanden? Wenn du mit dem Geist lobst, wie kann der andere, und der versteht es nicht, weil du ausländisch sprichst, wieso kann dann der andere Amen sagen auf dein Danken? Wenn du lobst, Wie soll es der andere Amen sagen können auf dein Danken? Das Loben ist ein Danken, offensichtlich. Ja? Denn du Dank sagst wohl fein, der andere wird jedoch nicht gebaut. Hier geht es um das Sprachenreden in Fremdsprache, das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist nur, um zu zeigen, Loben und Danken wird manchmal fast synonym verwendet in der Bibel. Wieso ist das so? Weil das hebräische Wort Loben, Yada, ihr kennt ja alle Judah. Judah, das ist der, das heißt Loben. Oder der heißt ja, Judah heißt ja deshalb Judah, weil der seine Mutter gesagt hat, jetzt will ich Gott loben. Die Lea war die Mutter von Judah. Und sie hat gesagt, jetzt will ich Gott loben, weil ich ein Kind, dieses Kind bekommen habe. Judah heißt Lob, also Yada im Hebräischen, heißt Lob oder Dank. Loben oder danken. Beides. So oder so. Und natürlich haben die Hebräer noch ein weiteres Wort für loben, das kennt ihr alle. Halal heißt das. Und lobt heißt Hallelu. Lobt. Und lobt den Herrn heißt Hallelujah. Hallelujah. Lobt Yahweh. Yah ist die Kurzform von Yahweh. Das ist auch ein Wort für loben. Das heißt nicht danken. Aber Yada, Judah, kann heißen loben oder danken. Deshalb ist Lob oder Dank sehr eng beieinander. Aber ich habe trotzdem, im Griechischen ist trotzdem ein Unterschied gemacht. Im Neuen Testament ist ein Unterschied zwischen Loben und Danken. Die haben ein eigenes Wort für Danken, das heißt Eucharisteo. Eucharistie kommt davon, Eucharisteo. Und das ist Danken. Ja? Und Loben ist Aineo, ist ein ganz anderes Wort. Oder Eulogein, ist ein anderes Wort. Und im Neuen Testament, wenn man das ganz genau betrachtet, ich habe mal ein Studium gemacht über dieses Thema, Loben und Danken, und bin auf folgenden Schluss gekommen. Loben heißt wohlwollende Anerkennung bringen für eine Tat oder für eine Gabe oder für eine Eigenschaft. Der gelobt wird, wird erhoben, der wird herausgestellt. Zum Beispiel, wenn ich am Tisch sitze mit der Familie und eins der Kinder sagt, so, also, der Luca hat das sehr gut gemacht. Er hat es so herrlich hergerichtet, das Essen, den Tisch gedeckt und so weiter und die Blumen auf den Tisch gestellt und so weiter. Dann stelle ich ihn heraus, hebe ich ihn heraus. Wenn die Eltern ein Kind loben, wird das Kind herausgestellt. Das ist die beste Motivation für ein Kind. Und wenn Gott gelobt wird, wird er herausgestellt, erhoben. Der Lobende hebt einfach den anderen empor. Das heißt aber nicht, dass der lobt, sich geringer macht und sich erniedrigt. Nein, wenn ich der Vater den Sohn lobe, dann mache ich mich nicht geringer als der Sohn. Aber beim Danken ist es anders. Danken ist Erkenntlichkeit für eine Gabe oder für eine Handlung, für eine Tat, wobei eine Beziehung, ein Bezug vorhanden ist zu dieser Sache, die da geschehen ist oder zu dem Menschen, der da etwas getan hat. Und der Dankende unterstellt sich dem, dem er dankt. Das ist ein Unterschied. Wenn du dankst, dann ist es ein Ausdruck, dass du dich dem anderen unterstellst. Deshalb ist Danken höher, mehr als Loben. Weil Danken ist eine eigene Erniedrigung dem anderen gegenüber. Und du machst dich irgendwie, du zeigst dich verpflichtet, dass du verpflichtet bist demjenigen. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott zwar die Menschen lobt, es gibt mehrere Stellen, wo Gott lobt, aber kennt ihr eine Stelle, dass mal Gott die Menschen dankt? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil sie Gott nie unterstellt und den Menschen, weil Gott den Menschen nie was zu verpflichtet ist. Ja. In Lukas 17 ist die Rede von einem Herrn und von einem Sklaven. Und dann kommt der Herr nach Hause und der Sklave, der macht ihm da alles, was er zu tun hat, der wascht ihm die Füße und stellt ihm da alles das Essen auf den Tisch und dann schaut er, bis der Herr fertig gegessen hat und dann wird eine Frage gestellt. Wie heißt die Frage? Dankt er ihm etwa? Der Herr, dem Knecht, dankt er ihm? Natürlich nicht, das ist ja der Herr. Der Herr wird ja nicht dem Knecht danken, das ist ein Sklave. Und der Sklave hat zu arbeiten und fertig. Danken wäre eine Unterstellung und eine Unterordnung. Ein sich verpflichtet machen oder sich verpflichtet erzeigen, schuldig erzeigen. Ich bin dir Dank schuldig, sagen wir, oder? Danken ist was Wunderschönes. Und was sagt der Apostel Paulus? Seid dankbar, seid dankbar, seid dankbar. Nicht nur dem Herrn, sondern auch dem untereinander. Seid dankbar. Warum? Weil das ist ein Ausdruck von Unterordnung. Warum lernen wir den Kindern Danke zu sagen? Und Bitte zu sagen? Weil das ein Ausdruck ist von Unterordnung. Und das Kind muss auf der richtigen Ebene kommen. Das Kind muss wissen, es muss von unten herkommen. Deshalb Bitte und Danke. Und Gott aber ist, wir sind es, die zu danken haben. Wir sind Gott immer zu Dank verpflichtet. Und wenn wir Gott huldigen, dann, und wir wollen dann was sagen, dann sollen wir das ausdrücken in Dank. Das ist ein wunderbares Mittel, wodurch wir uns selber unterstellen. Und wenn wir Gott loben, dann anerkennen wir ihn für das, was er tut und für das, was er gibt und für das, was er ist. Wenn ich danke, dann anerkenne ich jemanden für das, was er gegeben hat, für das, was er getan hat. Und ich zeige mich, bin ihm verpflichtet. Also das sind diese beiden Wörter, loben und danken. Beides sollen wir tun in Bezug auf Gott. Und beides ist eine Folge von Huldigung. Wenn wir uns vor Gott niederwerfen, wenn wir uns vor Gott demütigen, niederfallen vor ihm und ihm Lob bekennen und Dank darbringen. Also zuerst, wenn die Haltung da ist, wenn wir uns vor Gott niederfallen, wenn wir ihm huldigen im Herzen, dann ist die Folge, dass wir ihm dann Lob bringen und Dank bringen. Das war für mich ein sehr interessantes Bibelstudium, auf das draufzukommen. Aber lest es selber, studiert mal selber diese Begriffe loben und danken und anbeten in der Bibel, dann seht ihr das. Also Gott ehren, in ehrfürchtige Bewunderung bringen, Wertschätzung ausdrücken für das, was er ist und für das, was er tut und für das, was er getan hat. Es ist überhaupt wichtig, wenn man sich mal aufschreibt, immer wieder oder in Gedanken vielleicht durchgeht, was Gott alles tut. Und wenn wir eine Stunde Zeit nehmen, gemeinsam Gott zu danken und zu loben, dann müssen wir uns vorher bewusst machen, was er uns alles getan hat. Und wenn wir das Mahl des Herrn nehmen, sind wir noch in ganz besonderer Weise daran erinnert, für das, was er für uns getan hat. Und dann tun wir es noch viel leichter, ihm Dank und Lob darzubringen. Wer wird angebetet? Zweiter Punkt. Nun, das ist schnell erledigt. Wer wird angebetet? Der Vater und der Sohn. Der Vater und der Sohn wird angebetet, nicht der Heilige Geist. Wir haben heute übrigens in der Christenheit ein ziemliches Durcheinander auf dem Thema Lobpreis und Anbetung. Wir haben heute, die charismatische Bewegung hat sich so stark verbreitet und die charismatische Bewegung hat ja eine eigene Theologie. Und diese Theologie, um die geht es mir, die Theologie ist vom Feind, Geschwister. Die Theologie über den Heiligen Geist, die Theologie über Lob und Anbetung, die dort gelehrt wird. Ich kann natürlich nicht von jedem Kreis sprechen, aber es gibt eine Zusammenfassung. Die Charismatik hat etwas reingebracht in die Anbetung Gottes, das nenne ich fremdes Feuer. Kennt ihr, was fremdes Feuer ist? Der Nadab und der Abihu kommen und sie bringen Gott ein Opfer, das Gott nicht angeordnet hat. Ein fremdes Feuer. Und dieses fremde Feuer, das sie da bringen, auf das antwortet Gott mit Gericht. Und sie sterben vor dem Herrn. Fremdes Feuer, damit meine ich, dass man eine eigene Anbetung bringt. Und zwar, es ist heute modern geworden in der Christenheit, dass man Anbetung verwechselt mit eigener Stimmung. Man macht für Gott, man macht sich eine Stimmung und man meint, Gott anzubeten. In Wirklichkeit betet man eigentlich die eigenen Gefühle an und freut sich über die schönen Gefühle, die man bekommt beim Anbeten. Das ist ja was Herrliches, Mensch, das ist Halleluja, Halleluja. Und man betet sich hinein in eine Stimmung, die nichts zu tun hat mit der Huldigung, von der wir vorher geredet haben, was wir jetzt in der Bibel angeschaut haben. Also Geschwister, deshalb lasst euch bewahren. Und warum sage ich das? Weil das charismatische Denken ist schon längst in die nicht charismatischen Gemeinden durchgedrungen, gesickert oder ist dabei zu sickern, immer mehr. Und es ist wichtig, dass wir bibelbezogen denken und nicht denken, weil die anderen das einfach so machen und die sagen, das ist Lobpreis und dann ist das Lobpreis. Zum Beispiel gibt es in vielen Gemeinden gibt es so eine halbe Stunde Lobpreisgottesdienst vor dem Gottesdienst. Also Lobpreisgottesdienst, das ist irgendwie so eine Band oder so eine Musikgruppe, die singen da. Und ich habe gemerkt, oft sehr, sehr sinnlich. Das Sinnliche, das heißt die Sinne, das Schauen, das Hören, das Riechen, die Bewegungen und so weiter, das wird ganz stark in den Mittelpunkt gestellt und zwar oft sogar in einer ganz, ganz unzüchtigen Weise sogar, dass man manche Männer bekannt haben, bei diesem Lobpreisteam bekommen sie Schwierigkeiten mit ihren Gedanken und zwar mit unzüchtigen Gedanken. Hängt natürlich auch mit Kleidung und so weiter und Bewegungen und Mikrofon da ganz am Mund, wo man da jeden Hauch spürt fast. Ja. Jedenfalls, das ist fremdes Feuer. Fremdes Feuer. Dem Feind ist es gelungen, auf diese Weise unsere Emotionen hineinzubringen. Also Anbetung gebührt dem Vater und dem Sohn, nicht dem Heiligen Geist. In der charismatischen Bewegung wird der Heilige Geist auch angebetet. Aber die Bibel sagt, der Heilige Geist, der hat das Ziel, den Herrn Jesus zu verherrlichen. Johannes 16, Vers 14, derselbe wird mich verherrlichen. Wo steht das mit dem Vater und mit dem Sohn, dass wir uns nur an den Vater und an den Sohn richten? Naja, 1. Johannes 1, Vers 3, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Wenn die Gemeinschaft mit ihnen ist, dann ist auch die Anbetung mit ihnen, das heißt ihnen, man kann ja nicht sagen ihnen, es ist ja eigentlich nur ein Gott, aber doch zwei Personen. Dem Vater und dem Sohn gebührt die Anbetung. Wer sitzt auf dem Thron in der Offenbarung? Gott und das Lamm. Vor dem beugt man sich nieder. Gott und das Lamm. Da ist der Beweis, dass der Vater und der Sohn angebetet werden oder gehuldigt werden. Wie geschieht die Anbetung? Das ist der dritte Punkt. Wie geschieht die Anbetung? Innerlich, im Geist. Wir haben gelesen, Anbetung im Geist und in Wahrheit. Es ist eine Anbetung des Herzens, dem Herrn. Interessant, auch natürlich wird auch manchmal gesungen. Zum Beispiel in Offenbarung 5, Vers 8 und 9 heißt es, sie singen, ja, da sind Harfen und so weiter, Instrumente, und sie singen dem Herrn ein Lied. Und die Haltung ist eine Huldigung. Man huldigt dem Herrn und als Ausdruck der Huldigung wird dann gesungen dem Herrn. Aber beachten wir, wie wird da gesungen? Und das Singen ist getragen vom Inhalt des Liedes, nicht von dem, was man spürt und fühlt, während man singt. Das ist ja das in der modernen Bewegung. In der modernen Lobpreisbewegung, da singt man das Lied deshalb, weil man ein bestimmtes Gefühl hat, während man dieses Lied singt. Man erlebt etwas beim Singen. Und es gibt ja so viele Elemente in der Musik, die uns auf unsere Stimme und uns auf unsere Gefühle ansprechen. Und zwar vom Fleischlichen her, vom Sinnlichen, sinnlichen, seelischen, diesseitigen her. Da muss man Acht geben, Geschwister. Ich wollte das jetzt noch vorlesen. Epheser 5, Vers 19. Epheser 5, Vers 19. Dort lesen wir über das Danken und über das Loben. Vers 19, da geht es zuerst, wir sollen im Geist erfüllt sein oder durch den Geist erfüllt sein, das heißt voll von dem Geist sein, das heißt von ihm beherrscht und beeinflusst. Vers 19, und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn dabei in euren Herzen. Das ist interessant. Ein Lied, was sagt ihr über das Lied? In Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, was tun wir untereinander? Redet untereinander. Redet in Liedern. Warum sagt er, redet in Liedern? Wird denn ein Lied gesprochen? Ja, es wird gesprochen. Warum? Weil das Wort ist das Wichtigste. Der Inhalt des Wortes ist das entscheidende Element im Lied. Dass eine Melodie dabei auch noch eingebunden ist, ist keine Frage. aber es geht nicht um die Melodie und nicht um den Rhythmus und nicht um die Instrumente, sondern es geht um das Reden. Redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dabei dem Herrn in eurem Herzen. Also natürlich dürfen wir auch singen und spielen mit der Stimme. Aber was er hier sagt, ist, es geht ihm besonders darum, dass wir, dass dem Herrn was Liebliches emporklingt. Und dieses Liebliche, das emporklingt, das sind Inhalte. Das, wodurch der Mensch erbaut wird, sind Inhalte des Wortes, nicht Stimmungen. Ich habe keine einzige Bibelstelle gefunden, dass man erbaut wird oder gebaut wird durch Stimmungen oder Gefühle. Dadurch wird man nicht erbaut, in der Bibel nicht. In der Bibel wird die Gemeinde Jesu gebaut oder erbaut durch Inhalt dessen, was gelehrt oder gesprochen, geredet wird. Und wenn wir in Liedern zueinander sprechen, wir sprechen ja auch in Liedern zueinander. Wenn jemand singt, wenn jemand sagt, ich möchte euch ein Lied vorsingen, dann spricht er zu euch in dem Lied. Aber der Inhalt des Wortes, das ist das Entscheidende. Deborah, wie heißt es dort? Sing ein Lied. Sing ein Lied, Deborah. Richter 5, Vers 12. Sing ein Lied. Aber im Hebräischen steht das nicht so. Im Hebräischen heißt es, sprecht ein Lied. Sprecht ein Lied. Sagt ein Lied dem Herrn. Warum? Weil das Sprechen das tragende Element ist beim Lied. Deshalb. Also Richter 5, Vers 12. In Wahrheit geschieht die Anbetung, das heißt, nicht in Schatten, nicht mit äußeren Dingen. Früher waren da die Opfer, das waren alles nur Schatten der wirklichen Dinge. Und der Tempel, das Haus und all diese Sachen, die die Juden hatten. Ja, die Speisen und die Waschungen und die Feste. Und natürlich hatten sie auch Musik in irgendeiner Weise. Aber nicht das ist das Entscheidende. Die Anbetung geschieht in Geist und in Wahrheit. Das heißt, die Schatten und die Wirklichkeit stehen einander gegenüber. Die Schatten waren die irdischen Dinge im Alten Testament. Die Wirklichkeit ist die geistliche Wahrheit dahinter. Deshalb im Geist und in Wahrheit soll die Anbetung geschehen. Und wenn wir anbeten, dann bitte nicht billig. Was hat David gesagt? Ich will dem Herrn nicht ein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Da kommt auf dieser Tenne, Ofra, kommt er und sagt, aber der David wollte dem Herrn das Opfer bringen, damit die Plage aufhört. 2. Samuel 24, Vers 24. Und dann sagt er, du kannst ja kaufen, ich möchte es kaufen, möchte die Sachen kaufen, dann kann ich dem Herrn ein Opfer bringen. Dann sagt er, kannst haben, ich schenke dir es. Sagt er, nein, 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 ich kaufe das. Ich will nicht dem Herrn ein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Nicht billig. Wir wollen dem Herrn alles bringen. Die Ältesten werfen ihre Kronen vor dem Herrn nieder. Das Kostbarste, was sie aufhaben. Nicht stimuliert, nicht das Ego ist im Zentrum, nicht meine Gefühle sind im Zentrum. Bei Hiob waren keine Gefühle im Zentrum, als er huldigte, oder? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Dann zum Singen noch vielleicht, zur Musik noch. Die Musik darf nicht den Text überlagern. Ich denke, das kennt ihr, das wisst ihr. Die Musik darf, der Rhythmus muss zurückgedrängt sein. Rhythmus hat ja eine eigene Dynamik. Das Wort muss im Zentrum sein. Und unsere Lieder, die guten Liederdichter übrigens, die guten Liederdichter haben solche Lieder gedichtet, dass die Melodieführung mit dem richtigen Silben übereinstimmen. Also die Betonung der Wörter ist natürlich. Wir sagen nicht Jesus, komme, sondern wir sagen Jesus, komme. Ja? Und genau so soll gesungen werden. Ich brauche dich alle Zeit. Oder? Nicht ich brauche dich alle Zeit. Ja? Nein, ganz natürliche Wortführung. Achtet auf die Lieder. Manche haben eine unnatürliche Wortführung, die sollte man eigentlich umschreiben. Ja? Nicht geh unter der Gnade, sondern geh unter der Gnade. Ja. Und so. Diese Lieder, also da müssen wir Acht geben, dass sie nicht andere Elemente bringen, sondern das Wort ist im Zentrum. Die Musik darf nicht das Sinnliche besonders betonen. Darf nicht zerschmetternd sein. Das ist hier sehr, sehr wichtig, dass wir da hier, ich muss Schluss machen, merke ich gerade. Ich habe schon ein paar Minusminuten. Also, letzter Punkt, noch eine Minusminute. Wie werde ich ein Anbeter? Viertens, wie werde ich ein Anbeter? Beschäftige dich mit Gott. Gott selber, das ist der Gegenstand der Anbetung. Gott selber, und wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit seinem Wesen, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Heute ist so laut. Also so laut und so schnell und überall. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Überall hört man Musik. Die Musik ist nie gedacht gewesen als Dauerkulisse für den Menschen. Gott hat es nicht dazu erst geschaffen. Seid still, werdet stille und erkennet, dass ich Gott bin. Stille und Muße. Ganz bewusst suchen, über Gott nachdenken, dürsten nach Gott, meine Seele dürstet nach Gott, Psalm 63, Vers 2. Durst haben nach Gott, und wenn ich keinen habe, dann darf ich beten, Herr, mach mich durstig, führ mich zum Salz, damit ich durstig werde. Sei echt und aufrichtig in dem, was du sagst. Ich habe gemerkt, es ist sehr leicht, bei mir, in meinem Leben, ich rede von mir, sehr leicht geschieht es, ich knie mich hin und sage, oh Herr, ich lobe dich und preise dich und bete dich an. Und dann denke ich, was hast du jetzt gesagt? Stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe nur eine Formel gesagt. Was soll das? Ich lobe dich und preise dich und bete dich an. Stille werden und dann ihn wirklich anbeten und ihn wirklich loben und ihn wirklich preisen, ihm wirklich Danke sagen. Denken wir über das Wesen Gottes nach und er wird uns und beten wir, dass er uns groß wird. Und in dieser Haltung komme ich gemeinsam mit anderen Geschwistern zusammen und dann werden wir stille vor Gott und dann danken wir ihm und loben ihn, stellen uns ihn vor Augen. Mit diesen Worten schließe ich. Möge der Herr uns segnen weiterhin. Danke für die Gemeinschaft, für die Zeit. Wollen wir noch beten gemeinsam? Wir könnten dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke für die vielen Dinge, die du uns tust, die du für uns getan hast. Und wenn wir sie einzeln aufzählen, ja, wie der Psalmist dort in 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er auf, Herr, und ich möchte auch, dass du uns hilfst, das aufzuzählen in unseren Gedanken. Du bist würdig, dass wir immer wieder innerlich niederfallen und vielleicht manchmal auch äußerlich niederfallen vor dir. Du bist der große und erhabene Gott. Du bist der Heilige, der ewiglich thront und in einem unzugänglichen Licht ist, wo niemand hinkommen kann und keiner der Menschen hingekommen ist. Und doch bist du der Gott, der sich offenbart, der sich uns gezeigt hat, wie er ist in Jesus Christus. Bist du so nahe gekommen. Und wir dürfen dich in Jesus Christus kennenlernen, mehr und mehr. Herr, ich danke dir für die Geschwister, segne jeden Einzelnen von uns hier und mach uns die Augen auf für deine Schönheit, für dein Wesen, für deine Taten. Gib uns ein Dank für erfülltes Herz. Und wir wollen auch bitten, dass du uns weiterhin bewahrst und unsere Herzen und Gesinne in dir, in Christus Jesus, bewahrst. Amen.